Darum Ostern. Sie sagt echtes Leben in Ewigkeit. Etwas, das über das Leben rausgeht. Und ich finde, sie zeigt das so schön, wenn sie sagt, es ist mein Schmutz, der mich von dir, Gott, trennt. Wo von einer Beschmutzung geredet wird, wo sich der Karfreitag, oder Gott sich am Karfreitag, wo er am Kreuz gestorben ist, eigentlich darum gekümmert hat. Und der Römer 3,23, das ist das, wo wir auch schon den Freitag angeschaut haben. Und die die Predigt nicht gesehen haben vom Freitag, möchte ich ermutigen, schauen die doch noch nach. Es sagt, dass jeder Mensch sündig ist. Sündig ist da das Wort für die Beschmutzung, die sie im Video verwendet. Es sagt eigentlich, dass wir befleckt sind. Wir haben also irgendeinen Schmutz auf uns. Ich zeige euch einmal meinen Schmutz, den ich auf mir trage. Befleckt, beschmutzt. Meine sündigen Taten, mein schlechtes Verhalten gegenüber Menschen, mein Verhalten gegenüber Gott. Taten, oft das, was äußerlich schnell sichtbar sind. Ihr an mir seht, wenn ich mit Menschen umgehe, wo ich jemanden schlecht behandle, wenn ich lügen würde oder wenn ich verwünscht werde bei irgendwelchen Sachen, ist äußerlich sichtbar. Die Beschmutzung, sagt aber die Bibel, geht aber noch viel tiefer. Sie geht eigentlich ins Innerste von unserem Herz. Das heisst, ich sehe, das Liebe darunter würde dann nicht sehen, wenn ich sie so aufziehe. Aber sogar das Innerste vom Herz, vom Mensch, ist befleckt, beschmutzt. Und das ist das, was von Gott dann trennt. Und das Innerste soll eigentlich das zeigen, was nicht offensichtlich ist. Unsere Haltung, die wir im Tiefsten haben. Eine Haltung, ein Leben ohne Gott zu führen. Eine Haltung, besser zu wissen, zu meinen, als es Gott eigentlich meint. Ein Leben zu führen ohne Gott in dem Innen. Und der Paulus ist sehr direkt und sagt einfach, es gibt keinen Mensch, der sich nicht befleckt hat. Es gibt keinen Mensch, der durch das nachher ein Problem hat. Weil wie sie sagt, Gott ist perfekt. Und es mag nichts leiden, nachher, wo befleckt ist, dort drinnen. Und auch Karfreitag und eben an Ostern, das Kreuz ist leer, da hängt niemand mehr dran, wo Jesus auferstanden ist, kümmert er sich genau um die Befleckung, die Verunreinigung vom Mensch. Und über diese geistliche Realität möchte ich mit euch reden. Was ist bei der Auferstehung von Jesus in der geistlichen Realität passiert? Was ist im Himmel passiert? Der Hebräerbrief hilft uns, dort die Sicht zu bekommen, um das zu sehen, weil es einfach nicht nur sichtbar ist, wo man es so von außen anschauen könnte. Und für das nehmen wir auch die Hilfe vom Alten Testament ein bisschen in Anspruch. Hebräer 9,11 sagt, dass wo Jesus auferstanden ist, dass er nachher als hoher Priester eingesetzt worden ist im Himmel. Was heisst das? Was ist ein hoher Priester? Und für das gehen wir kurz ins Alte Testament rein. Wir nehmen zwei Verse aus 3. Mose 16 und den Vers 30. Ich tue es euch kurz zusammenfassen. Ein hoher Priester, schreibt der erste Vers, hat Sühne geschaffen. Also er hat etwas gemacht, damit Sühne geschaffen wird zwischen einem Mensch und Gott. Irgendetwas da innen ist kaputt, die Befleckung. Und jetzt, der hohe Priester war jemand, der zwischen ihnen war und da Sühne geschaffen hat. Und im Vers 30 sehen wir nachher, er macht eine Handlung, er hat die einmal im Jahr gemacht. Und das, was passiert ist mit dieser Handlung, war, dass der Mensch gereinigt worden ist. Er ist entsühnt worden von allen Sünden. Also die Befleckung, der Schmutz, der ist gereinigt worden, dass nachher das T-Shirt wieder weiss wäre. Wie ist das genau dazumal passiert mit dem Hohepriester? Und ich mache da mal kurz ein Experiment. Ich hoffe, das klappt. Wir sind da schon in der Wüste. Und wo hat der Hohepriester die Sühne geschaffen? Die hat er in der Stiftshütte geschaffen. Ihr seht auf dem Bild, ist das so eine Abbildung von weitem, von der Stiftshütte, wo Gott an Mose gezeigt hat, hey, das ist ein Abbild von etwas, das im Himmel ist. Bau das auf Erden und an dem Ort will ich unter euch wohnen. Jetzt war also Gottes Gegenwart irgendwo dort drin in dieser Stiftshütte. Und wir gehen jetzt da mal in den Vorhof rein, von dieser Stiftshütte. Das war eigentlich der Arbeitsort des hohen Priester. Was ihr hier seht, ist der Brandopferaltar. Also Leute haben Opfertier gebracht zu den Priestern. Die haben ihre Hände auf das Opfertier gelegt und symbolisch den Schmutz, wo man selber befleckt ist, auf das Tier gelegt. Das Tier ist dann da außen bei dem Brandopferaltar ist es geschächtet worden. Das Blut hat man in einer Schale aufgefangen und das Tier hat man nachher auf dem Brandopferaltar verbrannt. Der hohe Priester, die sind nachher ins Heilige hineingegangen. Das ist noch eine Stufe vorher. Das hat so ausgesehen. Ihr seht hier in der Mitte die goldige Schale. Das wäre die Schale gewesen, wo das Blut vom Opfertier drin war, wo er hineinträgt. Der im blauen Gewand, den ihr seht, das wäre der hohe Priester gewesen. Und was der hohe Priester dann gemacht hat, er ist mit dem Blut, nachdem er selber auch viele Reinigungsritual gemacht hat, ist er nachher hinter den Vorhang gegangen. Der Vorhang hat getrennt, das Heilige vom Allerheiligsten, von dem Ort, wo Gott gewohnt hat. Dort innen hat es eben nichts mehr leiden, wo beschmutzt war, sondern du wärst gerade gestorben, es wäre fertig gewesen. Und wir schauen mal das in das Allerheiligste innen. In dem Allerheiligsten ist Bundeslade, ist dort drin gewesen. Bundeslade ist symbolisch gestanden für die Beziehung von Gott und dem Mensch. Und was der hohe Priester jetzt gemacht hat, er ist mit dem Blut vom Opfertier hineingegangen und hat die Bundeslade besprengt mit dem Blut vom Tier. Er hat angefangen, etwas zu bedecken mit dem Blut. Und das war die Handlung, wo Gott gezeigt worden ist. Die Strafe, die jemand muss tragen für die Beschmutzung und Befleckung. Und zwar, dass die Folge der Sünde Tod eben ist. Dass jemand die Folge getragen hat mit dem Blut. Es ist ein Leben gegeben worden. Und so ist Sühne geschaffen worden durch den hohen Priester zwischen dem Mensch und Gott. Die Sühne ist eine Ersatzhandlung, eine Wiedergutmachungshandlung gewesen. Dass das, was nicht mehr gut ist zwischen dem Mensch und Gott, wieder gut gemacht wird. Es ist also Sühne geschafft worden. Das Opfer, das hat immer wieder wiederholt werden. Das war nie ein perfektes Opfer gewesen, das effektiv das hätte beheben können, was das Problem war. Und Jesus ist jetzt an Ostern nach der Auferstehung zu dem hohen Priester geworden. Für uns, für dich und für mich. Und was macht jetzt eben der hohe Priester? Er wird zum Mittler zwischen dem Mensch und Gott. Er geht dort zwischen ihnen. Und Jesus macht genau das Gleiche. Jesus schafft die Sühne. Jesus mit seinem Tod am Kreuz schafft er die Wiedergutmachung. Und ich finde es schon faszinierend, dass jemand vom Tod wieder auferstehen kann. Und es war ja nicht so eine Auferstehung wie von Lazarus. Lazarus ist wieder auferstanden in einen menschlichen, sterblichen Körper. Jesus ist auferstanden auf eine Art und Weise, wo er nicht mehr an die Sterblichkeit dieser Welt gebunden war. Jetzt ist er auferstanden. Wir lesen, dass Gott durch die Kraft vom Heiligen Geist Jesus vom Tod wieder auferweckt hat. Er ist vom Tod auferstanden. Das ist das, worum es an Ostern geht. Und jetzt geht er in den Himmel zu Gott Vater. Eigentlich in das Allerheiligste inne, wenn wir von dem Abbild so reden. Im Hebräer 9,24 lesen wir das, dass Jesus in den Himmel gegangen ist, dort, wo Gott war. Und dort macht er das, was ein hoher Priester eben macht. Er schafft Zäune für den Mensch. Jesus geht zum Thron vom Vater. Und was macht er dort? Jetzt war es am Kreuz ja so, dass die Befleckung alle Schuld, nicht nur meine, die ich da drauf habe, sondern auch deine, die von der ganzen Welt auf Jesus gelegt worden ist. Stell dir das mal vor, wenn er jeden Schmutz, jeden Dreck, jeden Fehler, all das von der ganzen Menschheit muss auf sich tragen. Sehr unvorstellbar, wie das für ihn gewesen sein an diesem Punkt. Sehr unvorstellbar auch die Liebe, die jemand haben muss, dass er sagt, und für jeden Mensch trage ich das als Kreuz. Die Schuld ist auf ihn gelegt worden. Er gibt sein Leben und stirbt. Und dann lesen wir eben in der Bibel, dass Jesus nicht nur der Hohepriester ist, sondern dass er selber zum Sühneopfer geworden ist. Er ist beides in einem. Er ist der Hohepriester und er ist selber aber Sühneopfer. Wir sehen das im Römer 3, 25. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Er ist zum Sühneopfer gemacht worden. Am Kreuz ist jetzt Blut geflossen. Das Blut geflossen ist, bedeutet, jetzt ist ein Leben gegeben worden. Und es war nicht bloß irgendein Leben, es war ein perfektes Leben. Ein schuldloses Leben. Ein Leben, das durch nichts in seiner tiefsten Haltung, nichts durch sein Verhalten gegen aussen, sich jemals befleckt hätte. Es war ein Opfer, das niemals schuldig gesprochen werden durfte, aus dem heraus, was er selber war. Es war ein perfektes Opfer. Und mit dem Blut jetzt, wenn ihr wieder das Bild vom Hohen Priester und der Stiftshütte vor euch habt, mit dem Blut, mit ihm geht er eigentlich vor den Vater und zeigt, dass ein Leben geflossen worden ist, Hebräer 9, 12. Er zeigt, hey, es ist ein Leben gegeben worden, es ist wieder Gutmachung, ist da worden für das, was eigentlich noch müsste bestraft werden sonst. Und Jesus kommt als hoher Priester und als Sühneopfer zu Gott, als der Beweis, als der Auferstandene, der sagt, hey, sagt, das Leben ist gegeben worden. Es ist in Ordnung gebracht worden. Und wir lesen dort im Hebräer, dass es ein Erlösungswerk war, das ein für alle Mal gilt. Jesus muss nicht ein zweites Mal ans Kreuz gehen und ein drittes Mal und ein viertes Mal, weil es ein perfektes Opfer war. Gilt das für alle zukünftigen Sünden und hat von seinem Zeitpunkt für alle Sünden, die in der Vergangenheit waren, die noch nicht aufgehoben waren zu dem Zeitpunkt durch die Tieropfer, ist das gültig bis in alle Ewigkeit. Es ist der auferstandene Jesus, der eben an Ostern zu Gott Vater in den Himmel gegangen ist, vor ihm erschienen ist und die Sühne, die Wiedergutmachung bewirkt hat. Das ist das, was in der geistlichen Realität effektiv passiert ist. Ein für alle Mal ist das Problem mit dieser Beschmutzung, mit dieser Sünde, ist das aufgehoben worden, Hebräer 9, 26. Jetzt ist es so, Gott hat das Opfer immer auch müssen annehmen. Also du hättest im Alten Testament auch Opfer können bringen, wo Gott nicht angenommen hat, wenn du dich nicht genau daran gehalten hättest, wie die Vorschriften gewesen sind. Und jetzt ist die Sache eigentlich noch nicht da gewesen, mit dem, dass Jesus vor ihm erscheint und sagt, hey, das Opfer ist gegeben worden. Sondern die Frage ist noch, nimmt jetzt Gott das Opfer an? Wie hat Gott auf das Opfer reagiert? Und wie er reagiert hat, sehen wir im 2. Korinther 5, Vers 19. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Zu unserem Guten hat Gott gesagt, das ist ein Opfer, das gilt, das in alle Ewigkeit gilt. Ich nehme das an und Gott versöhnt die Welt mit sich selber. Und Versöhnung ist schon ein riesengroßes Wort. Es ist wieder in Ordnung. Gott hat kein Problem mehr mit dir als Mensch. Gott hat kein Problem mehr mit dir. Er hat das Problem aus der Welt geschafft. Und es ist eine Versöhnung, die greifbar ist, die da ist, die der Mensch einfach annehmen darf. Durch Sühne kommt Versöhnung. Durch die Wiedergutmachung von Jesus am Kreuz. Durch das wird die Versöhnung überhaupt möglich. Und das bedeutet eben, dass du und ich die Vergebung haben dürfen. Dass wir gereinigt sein von all unserer Schuld, von all unserer Sünde. Dass es keine Trennung muss geben zwischen dir und Gott. Ich habe in der Stiftshütte den Vorhang gesehen. Und wo Jesus ja am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang, der im Tempel war, der ist zerrissen, der die Trennung zwischen dem Mensch und Gott symbolisiert. Das Zerrissen ist eben das, was die geistliche Realität widerspiegelt. Die Trennung ist weg, ist aufgehoben. Jeder Mensch darf, kann zu Gott kommen, wenn er das annimmt. Und das ist der Höhepunkt. Der Höhepunkt vom christlichen Glauben. Und nimm doch noch mal schnell die Zettel führen und nimm einfach nur das gelbe Blättchen führen. Für die Heime, die kein gelbes Blättchen haben, auf dem Gelen steht eben drauf Römer 8,1. Es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt kein Verdammungsurteil mehr für alle die, die ganz mit Christus verbunden sind. Was bleibt also aus in dem Ganzen? Es bleibt die Antwort vom Mensch, ist die ausbleibt auf das. Jesus hat alles gemacht. Gott hat das Opfer angenommen, die Welt mit sich versöhnt. Und die Frage ist, was die Antwort vom Mensch auf das Ganze ist. Am Karfreitag nimmt dir Jesus eigentlich etwas weg, deine ganze Schuld. Und durch die Auferstehung von Jesus schenkt dir Gott etwas. Das ist die Unschuld, die Jesus hatte. Die kriegst du geschenkt. Die Bibel nennt das Rechtfertigung. Du bist jetzt gerecht vor Gott. Und das Krasse ist ja, dass das von Gott zugesprochen wird. Nicht durch dein Tun, durch irgendetwas, sondern er sagt, wenn du es annimmst, schenke ich es dir und du darfst es haben. Das ist die geistliche Realität von Ostern. Die Frage ist, was heisst denn für uns, fürs Heute und jetzt? Vielleicht bist du schon lange mit Gott unterwegs, hast so einen Entscheid, dass du das angenommen hast, dass du glaubst, schon lange getroffen. Vielleicht schaust du aber auch zu oder bist noch im Saal und sagst, das habe ich noch gar nie gemacht. Das habe ich nicht angenommen. Das, was Jesus für mich gemacht hat. Und ich weiss nicht, hast du dir die Frage schon mal gestellt, warum Gott den Glauben wählt als Herzenshaltung, damit du gerettet werden kannst? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Warum eine Herzenshaltung von Glauben, wo mir das nachher gibt? Es könnte ja auch Zufriedenheit sein. Und alle, die in ihrem Leben zufrieden sind, denen schenke ich Gerechtigkeit. Alle, die in ihrem Leben einfach dankbar sind, denen schenke ich Gerechtigkeit. Oder es könnte auch eine Herzenshaltung von der Demut sein, wo Gott hätte sagen können, alle Menschen, die einfach demütiges Leben leben, denen schenke ich Erlösung. Warum wählt Gott das Mittel, die Herzenshaltung vom Glauben, dass wir gerettet werden? Ich komme nachher gerade darauf zurück. Es ist mein Schmutz, Gott. Oder es ist mein Schmutz, der mich von dir, Gott, trennt. Hat sie gesagt im Video. Und am Schluss sagt sie, jeder, der genau das glaubt, dass der Schmutz trennt, dass Jesus auferstanden ist für einen, dem wird erlaubt, für immer und ewig in der Liebe Gottes zu bleiben. Echtes Leben in Ewigkeit. Römer 10,9 sagt eigentlich nichts anderes. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, nicht in deinem Herzen demütig bist, einfach nur dankbar bist, zufrieden bist, glaubst, dass Gott ihn, also Jesus, von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Versteht ihr, wieso, dass ohne die Auferstehung von Jesus wir immer noch in ein Problem hinein wären? Und es geht nicht alleine nur mit Karfreitag. Es braucht Karfreitag und es braucht den auferstandenen Jesus, der die Wiedergutmachung macht, wo nachher Gott sagt, und jetzt nehme ich das, die Sühne, das Wiedergutmachungshandlich, die nehme ich an und ich versöhne die Welt. Es geht nicht nur Karfreitag. Es braucht den auferstandenen Jesus dazu, damit man gerettet werden kann. Warum jetzt also der Glaube? Ich glaube, der Glaube ist genau die innere Herzenshaltung, die etwas tippt von uns Menschen, die eben unser Urproblem von dieser Schmutzung betrifft. Ich löse meine Probleme selber. Ich weiss es selber besser. Wenn wir zurückschauen zu Adam und Eva, sind es genau diese Probleme gewesen. Gott, nicht auf dich verlasse ich mich, sondern meinen eigenen Willen setze ich jetzt über deinen Willen und ich mache, was ich will. Was du mir sagst, rückt mal in die hintere Reihe. Wenn jetzt das Mittel vom Glauben das ist, dass du musst glauben, dass es Jesus, Gottes Sohn, war, der auf die Erde gekommen ist, gestorben ist und auferstanden ist, und deine innere Herzenshaltung, das muss erfassen und sagen, das glaube ich, dann ist es dein ganzes Vertrauen, alles, was du hast und nichts mehr, was du aus dir heraus selber machen kannst, produzieren oder tun, um dir die Rettung zu verdienen. Weil es nur durch Jesus geht, wie wir es in dieser geistlichen Realität eben sehen. Du kannst noch lange sagen, ich bin mega ein guter Mensch. Ich mache so viele gute Taten. Ich habe das nicht gemacht und das nicht gemacht und das nicht gemacht. Nein, es ist eben der Punkt, dass wir im tiefsten Innersten unseren eigenen Willen durchsetzen wollen und ganz viel mal nicht das Leben mit Gott wollen gehen. Das Sagen, das in diesem Vers steht, dass Jesus Herr ist über meinem Leben, bedeutet ja, jetzt regiert jemand über meinem Leben und nicht mehr ich selber. Und deshalb glaube ich, macht es völlig Sinn, weil Gott die Herzenshaltung von Glauben, dass du überhaupt kannst gerettet werden. Weil es genau das Problem vom Menschen tüpft. Er will es selber lösen, er will es selber besser wissen. Er will sich Gott nicht unterordnen. Und ohne den Glauben geht das nicht anders. Es ist ein komplettes Vertrauen in dem, wo man sagt, wenn es das ist, was Jesus gemacht hat, dann glaube ich das. Und das hoffe ich, spricht dir jetzt das auch zu. Ich weiß nicht, ob du die Stimme auch manchmal in dir hast, dass du immer noch meinst, jetzt müsste ich doch etwas für Gott machen, dass er mich lieber hat. Oder dass er mich wieder gern hat, weil ich vielleicht von ihm weggelaufen bin oder weg bin. Du bist versöhnt mit ihm und kannst zu jeder Zeit kannst du umkehren und zu ihm kommen. Es ist eben nicht abhängig von unserem Verdienst oder von unserem Tun. Es ist kein Verdammnis mehr, es ist kein Verdammungsurteil mehr für alle die, die genau das glauben, was Jesus für sie gemacht hat. Und ich möchte euch einladen, ich möchte die Gelegenheit nutzen, zum Abschluss jetzt mit zwei Punkten können ins Gebet hineingehen. Ins Gebet von dem, wo die geistliche Realität uns geschenkt hat und uns davon freigesprochen hat in dem Innen. Und falls du daheim bist und zuschaust und noch nie gesagt hast, hey, dass du mit deinem Mund bekannt hast, Jesus ist Herr, und das mit deinem Herz glaubst und das heute zum ersten Mal machen willst, oder du da im Saal bist und du das zum ersten Mal machen willst, will ich ein Gebet sprechen, wo du mitsprechen kannst. Und ich möchte alle im Saal noch mal einladen, die gelbe Karte in die Hand zu nehmen, symbolisch. Und nachher schliess, wenn du sie gefunden hast unter diesen vielen Farben, möchte ich dich einladen, kurz die Augen zu schliessen. Und wenn du daheim bist und das Gebet sprechen willst, dann möchte ich dich einladen, dass du hast keine so eine geile Karte, aber dass du symbolisch einfach deine Hand zum Himmel aufstreckst. Dass du deine Hand zum Himmel aufstreckst und das Gebet mit mir mitbettest. Und wir im Saal, wir schliessen unsere Augen und wenn du da bist, dann heb doch einfach die geile Karte auf, dass sie sichtbar ist, als Zeichen, dass du das machen willst. Vater, ich danke dir vielmal dafür, was du an Ostern da hast. Ich danke dir, ist unsere gefühlte Realität überhaupt nicht das, wo das widerspiegelt, was an dem Wochenende passiert ist. Und ich danke dir dafür und ich bekenne mit meinem Maul, dass du, Jesus, Herr bist, dass du der bist, der über meinem Leben steht und ich mir dir unterordne. Und ich glaube im tiefsten Inneren von meinem Herzen, dass du Gott, Jesus von den Toten, auferweckt hast. Und ich durch das darf gerettet werden. Ich bekenne dir all meinen Schmutz, all das, was ich auf mir trage, all das, was ich in mir trage. Ich glaube das. Ich glaube an die geistliche Realität, dass die Befleckung Jesus am Kreuz auf sich getragen hat. Dass er für die Strafe gezahlt hat, die ich eigentlich müsste zahlen. Und ich danke dir, Vater, für sein Leben. Und ich nehme an die Versöhnung, die du geschaffen hast zwischen mir und dir. Und ich sage dir Danke, Jesus, für deine Liebe. Ich sage dir Danke, Gott, für deine Liebe, dass du mir die Unschuld schenkst. Dass ich das Urteil über mir haben darf, dass ich gerecht bin und dass ich durch das ewiges Leben haben darf. Dass keine Trennung mehr da ist zwischen mir und dir. Amen. Und das Zweite, was ich gerne dafür beten würde, ich darf die Gelkarte mal weglegen. Und nehmt doch mal alle anderen Farben in die Hand. Alle anderen Farben, außer die gelbe Farbe, sind ja für unsere gefühlten Realitäten gestanden. Gefühlte Realitäten, dass wir vielleicht lieber Serien schauen oder irgendetwas, sind ja ein paar lustige Sachen in dem hinein. Sie sollen symbolisch für das stehen, für Lebensbereiche. Jetzt für alle die, die den Schritt schon gemacht haben und mit Jesus schon lange vielleicht unterwegs sind, die Versöhnung schon lange angenommen haben, möchte ich dich einladen, ein Gebet zu sprechen am heutigen Morgen. Vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben inne, wo die innere Herzenshaltung wie verschoben ist und du dich eigentlich nicht so auf Jesus verlässt in dem innen mit dem Glauben, wie es dir eigentlich möglich wäre. Vielleicht ist es das und wir tun ja auch immer weiter sündigen. Wir beflecken uns immer wieder. Das ist Realität. Und manchmal haben wir so ein Verhalten, dass wir dann nicht mehr uns getrauen, zu Gott zu gehen. Wir schämen uns, wir sagen es niemandem, wir bekennen es niemandem, wir bekennen es vielleicht nicht mal Gott. Und vielleicht sind das irgendwelche Bereiche aus deinem Leben, wo du von Gott wie zurückgenommen hast, wo du ihm vorenthaltest. Aus welchen Gründen auch immer. Und dann möchte ich dich einladen, dass wir Gott in diese Bereiche rein einladen, weil das Opfer, das er gebracht hat, das ist es wert, jeden Bereich von unserem Leben dürfen zu berühren, zu durchdringen und im Vollkommensten einfach zu berühren. Du bist mit Gott versöhnt worden an Ostern und vielleicht gibt es Punkte in deinem Leben, wo du Versöhnung zurückhaltest. Wo du eigentlich Versöhnung aussprechen sollst. Vielleicht genau in einem von diesen Bereichen. Ich möchte sagen, es ist in unserer Verantwortung. Wenn wir die Versöhnung geschenkt bekommen haben, dann müssen wir die geistliche Realität in dem innen verstehen, dass wir nicht anderen Menschen Versöhnung vorenthalten, sondern auch die Vergebung aussprechen. Was für ein Zeugnis auf diese Versöhnungsbotschaft sind unsere Versöhnungen in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Da möchte ich dich einladen, auch euch daheimen, wenn ihr das mitbeten wollt. Ich habe keinen Zettel, du kannst beide Hände in die Luft heben, wenn du willst. Wir im Saal schliessen alle wieder unsere Augen. Schliessen. Und wenn du etwas bekennen willst, etwas von Gott bringen, ihn einladen, in einen Bereich, ihn wieder neu, möchte ich dich einladen, dass du jetzt einfach die Zettel in die Luft, einfach deinen Arm aufhebst und nachher mit mir in das Innenbett bist. Vater, ich danke dir, ist die Versöhnung, die du geschaffen hast, zwischen uns und dir, nicht einfach eine Versöhnung, die keinen weiteren Einfluss auf unser Leben, auf unsere Lebensgestaltung, auf unser Verhalten hat. Und du siehst, wie was, dass die Bereiche in jedem einzelnen Leben stehen, wo da innen die Hand oben hat, wo die heim am Livestream die Hand oben hat. Du siehst, für was das ist, und wir bringen das als Kreuz in dem Innen. Wir bringen es am Kreuz. Wir bitten dich um Vergebung. Für Sünden, die wir dir vielleicht schon lange bekennen müssen. Für Schuld, die wir auf uns laden, die Bereiche, die wir dir vorenthalten wollen. Und wir wollen dich einladen, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst in diesem Moment hinein. Mit dieser Auferstehungskraft. In jedes einzelne Leben, wo die Botschaft jetzt hörst, drin hineinkommst. Und Veränderung schaffst. In Jesu Namen spreche ich heilig aus über alle Verletzungen, die noch Versöhnung zurückhalten. Heilig Geist, komm du an die Orte, Herr, heb du deine heilende Hand drauf und berühre du diese Verletzungen. Ich bitte dich, dass du in die tiefsten Ecken von jedem einzelnen Herz hineingehst, wo verschlossene Türen sind, wo dir nicht geöffnet werden wollen. Und wo heute du eingeladen wirst, in die Türen innen, die Türen aufgemacht werden. Und Leute sagen, komm auch in die Bereiche von meinem Leben innen, dass du komplett mein ganzes Leben darfst haben. Möchte ich proklamieren, Heilige Geist, dass deine Auferstehungskraft in die Bereiche hineinkommt. Dass sie alle Kämpfe hineinkommen, die alle Struggles, die dort damit verbunden innen sind. Und du das tust, was du am besten kannst. Dass du heilst. Dass du begegnest, dass du zeigst, was du für eine Liebe hast, dass du mit deiner Kraft kommst und hilfst zu überwinden. In Jesu Namen spreche ich Freiheit aus über all diese Bereiche, wo ihr euch schon lange Freiheit wünscht. In Jesu Namen, Amen. Amen.